Du hörst Folge 187. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Schön, dass du hier bist und eingeschaltet hast. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Coach, angehende Ärztin und vor allem Hormonexpertin. Komm, lass uns schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und heute wollen wir uns mit dem Reizdarmsyndrom auseinandersetzen. Ja, dazu gab es tatsächlich auch schon hier im Podcast die eine oder andere Folge, aber es schadet nicht, immer mal wieder darüber zu sprechen, denn die Problematik des Reizdarmsyndroms ist einfach groß und viele, viele, gerade Frauen, leiden darunter, ohne es zu wissen. Also wollen wir uns mal anschauen, womit wir es zu tun haben beim Reizdarmsyndrom. Hallo, willkommen zurück. Ja, wie du gemerkt hast, haben wir auch schon wieder so ein kleines Themengebiet, das ich im Moment abarbeite. Und zwar geht es im Prinzip so ein bisschen um den Darm. Und der Darm spielt natürlich einfach, wie du ja auch schon hier vielleicht im Podcast gehört und mitbekommen hast, eine große Rolle. Er ist einfach ein wichtiger Baustein, ganz besonders auch, wenn wir über das Hormonchaos sprechen. Und häufig ist es so, dass wenn ich mit meinen Klientinnen spreche, ich auch darüber frage und ganz konkret Fragen stelle, auch zur Stuhlhäufigkeit, zu Darmbeschwerden, zu Verstopfung, Durchfall, Krämpfen etc. Weil ich immer wieder auch feststelle, dass das so normal für die Frauen schon ist, dass das eben nicht gut funktioniert, dass Verdauung problematisch ist, dass sie es als normal wahrnehmen und das dann gar nicht mehr erzählen, weil sie kennen es letztendlich gar nicht anders. Und das aber möglicherweise dann eine Ursache für weitere Probleme, zum Beispiel der Sexualhormone oder im Bereich der Stresshormone oder des Cortisols sein kann. Also, es ist extrem wichtig, sich auch um seinen Darm zu kümmern. Und letztendlich ist es oft auch so, dass wir natürlich auch da noch so ein bisschen im Dunkeln tappen, erst seit 10, 15 Jahren so die konventionelle Medizin auch sein Interesse daran bekundet hat und sich darüber Gedanken macht, über die Darm-Hirn-Achse, also wie beeinflusst der Darm das Hirn und das Hirn den Darm. Und man da eben ganz viel forscht und aber letztendlich doch noch ziemlich am Anfang steht. Das Reizdarmsyndrom, das gibt es unter verschiedensten Begriffen. Das nennt man im Englischen Colon irritabile oder funktionelle Abdominalbeschwerden, so kann man es auch nennen. Irritable Bowel Disease ist eben auch ein englischer Begriff. Also man findet es letztendlich unter vielen verschiedenen Begriffen. Und das, was im Prinzip interessant daran ist, ist, es ist eine Ausschlussdiagnose. Wenn also eine Patientin, ein Patient mit Darmbeschwerden zum Gastroenterologen geht, dann wird alles Mögliche geguckt. Dann wird geguckt, ist es vielleicht eine chronisch entzündliche Darmerkrankung? Ist es ein Morbus Crohn, eine Colitis ulcerosa? Man vermutet möglicherweise Nahrungsmittelunverträglichkeiten und daraufhin wird dann gegebenenfalls getestet. Ist Laktose unverträglich oder Fructose unverträglich? Man will natürlich auch was Akutes ausschließen. Gibt es einen Magen-Darm-Infekt durch Viren, Bakterien, Parasiten? Da untersucht man den Stuhl vielleicht auf genau diese eben Bestandteile, ob da Viren, Bakterien nachzuweisen sind. Man guckt natürlich auch, ist es vielleicht eine Autoimmunerkrankung, eine Glutenunverträglichkeit oder. Hat möglicherweise ein ganz anderes Organ ein Problem? Ist es endokrinologisch begründet? Gibt es vielleicht eine Schilddrüsenunterfunktion oder Überfunktion, die dann darauf im Prinzip auch den Darm negativ beeinflusst? Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, die man dann im Prinzip versucht auszuschließen. Da macht man dann natürlich ganz, ganz viele Untersuchungen, um die Ursachen entweder zu bestätigen oder eben vor allem eben auch auszuschließen. Und es können eine Reihe von Untersuchungen dann eben erfolgen, die will ich dir so ein bisschen erläutern. Zum Beispiel Blut. Blut wird immer gerne abgenommen, weil das ein ganz guter Indikator ist. Man kann relativ schnell zum Beispiel sehen, bei vielen Menschen, die eine akute Entzündung haben, dass da eben auch sich das im Blut zeigt. Dann haben wir erhöhte Entzündungswerte, dann ist der CRP-Wert hoch, die Leukozyten sind hoch. Es ist aber auch natürlich interessant, sich anzuschauen, sind die Leberwerte denn in Ordnung? Was machen denn die Bauchspeicheldrüsenwerte, Lipase zum Beispiel oder auch die Gallenwerte, Gallenblase, funktioniert die gut? Habe ich irgendwie vielleicht auch Probleme mit der Gallenblase? Das kann man an bestimmten Werten sehen. Das sind sogenannte Cholestase-Werte. Die zeigen dann an, ob vielleicht irgendwo ein Gallenstein liegt, der dann dazu führt, dass eben zum Beispiel die Gallensäuren und das Bilirubin tatsächlich auch nicht ausgeschieden werden. Dann wird man gelb, hat man also so einen Ikterus, eine Gelbsucht. Das kann man eben auch schon im Blut sehen. Sehr vereinfacht erklärt. Dann kann man natürlich auch, was wir auch schon kennengelernt haben, bei der Vorsorge für Darmkrebs eben auch da natürlich einen Test auf Blut im Stuhl machen. Grundsätzlich macht man natürlich auch immer eine körperliche Untersuchung. Das heißt, der Arzt idealerweise guckt sich erstmal die Patientin, den Patienten an, vor allem natürlich auch dann da, wo die Beschwerden sind, den Bereich Bauch, der wird dann auch mal eben abgehört. Wie sind da die Darmgeräusche? Sind die vermehrt oder vermindert oder normal und in allen Bereichen gleich? Und dann kann man das den Bauch natürlich auch so ein bisschen vorsichtig abtasten. Gibt es da vielleicht irgendwie Druckschmerzen oder irgendwas, was der Therapeut, die Therapeutin dann auch tasten kann mit irgendwie einer Vergrößerung oder irgendwie einfach so einer festen Stelle irgendwo, dass da vielleicht vielleicht auch Stuhl erstmal sitzt im Bereich zum Beispiel einer Obstipation oder so, also einer Verstopfung. Grundsätzlich sollte eigentlich auch, wenn es unangenehm ist, immer eine rektale Untersuchung erfolgen, dass man also praktisch natürlich sehr unangenehm zu empfinden, als Therapeutin, Therapeut eben dann einmal dann auch den Enddarm abtastet, einfach um zu sehen, gibt es da irgendwie vielleicht an der Stelle Beschwerden oder ist auch letztendlich Blut möglicherweise hier ein Problem. Dann gibt es als nächste Untersuchung häufig auch die Ultraschalluntersuchung vom Bauch, dass man einfach mit dem Sonogerät dann die Leber sich anschaut, den Darm grundsätzlich, auch die Bauchspeicheldrüse, die Blase und solche Dinge. Also alles das, was man eben so findet. Darm kann man mal versuchen anzugucken, der ist oft voll mit Luft, das ist gar nicht immer so einfach. Dann kommt oft eben hier auch die Darmspiegelung zum Einsatz, also die sogenannte Koloskopie. Man guckt sich einmal den Dickdarm an, von innen mit einer Kamera, die man eben dann auch über den After einführt. Ja, es ist nicht angenehm, aber eben im Prinzip verfolgt es das Ziel, Ursachensuche zu betreiben und dann eben auch daran zu arbeiten, eben zu erkennen, ist es vielleicht eben eine chronisch entzündliche Darmerkrankung? Wie sieht der Darm grundsätzlich aus? Wir wollen ja einfach auch Erkrankungen ausschließen. Dann wird auch häufig eben mikrobiologisch der Stuhl untersucht, Parasiten, Würmer kann man finden, bakterielle Erreger, Viren manchmal. Auch da kann man Entzündungsmarker auch versuchen nachzuweisen oder auch Gallensäuren nachweisen. Also auch das macht dann im Prinzip Sinn, eine Stuhlprobe mal abzugeben. Nahrungsmittelunverträglichkeiten können getestet werden. Das ist ganz unterschiedlich. Da gibt es eben so Atemtests, wo man dann in so eine Tüte pustet und dann wird praktisch das ausgeatmete Gas dann gemessen. Oder andere Möglichkeiten gibt es natürlich auch. Nahrungsmittelallergien können auch im Blut getestet werden und so weiter und so fort. Was wir auch nicht vergessen dürfen, wenn wir von Reizdarmsyndrom sprechen, das ist ja im Bereich des Bauches und je nachdem, wo es ist, kann manchmal natürlich auch das gar nicht wirklich der Bauch sein, also im Prinzip der Darm, sondern es können natürlich auch andere Organe sein, bei der Frau möglicherweise Eierstöcke, Eileiter, Gebärmutter. Deswegen ist auch manchmal dann eben der Gang zum Gynäkologen gar nicht so verkehrt, um einmal da alles untersuchen zu lassen, um eben hier auch nichts zu übersehen. Das ist also im Prinzip so der Weg, dass man einmal alles abarbeitet und wenn dann nichts rauskommt, dann gehen die Ärzte tatsächlich her und die Ärztinnen und sprechen von einem Reizdarmsyndrom. Und dafür müssen aber natürlich auch bestimmte Kriterien erfüllt werden. Zum Beispiel müssen die Patientinnen und Patienten mindestens 3 Monate über diese Bauchschmerzen und andere Darmbeschwerden, wie zum Beispiel Blähungen, einfach berichten und das auch wirklich über diesen Zeitraum dann eben haben. Und es muss dazu auch noch ein veränderter Stuhlgang vorhanden sein. Das kann Durchfall sein, das kann Obstipation sein oder beides im Wechsel. Und dann wird letztendlich die Diagnose auch erst vergeben, wenn man sagt, okay, die Symptome, die führen letztendlich dazu, dass ich meine Lebensqualität deutlich einschränken muss und ich als Patient genau deswegen eben auch Hilfe suche, weil ich mir sonst nicht mehr zu helfen weiß und mich auch um meine Gesundheit sorge. Man eben alles andere ausgeschlossen hat und es keine Erklärung für die Beschwerden gibt. Und tatsächlich die Krankheitszeichen auch mindestens einmal pro Woche auftreten. Also da wird dann natürlich auch eine ausführliche Anamnese gemacht, idealerweise, und das einfach auch abgefragt, so dass man dann im Prinzip erst diese Diagnose dann hergibt. Ganz spannend ist übrigens, wenn wir das Ganze ein bisschen ganzheitlicher betrachten, dass der Reizdarm häufig auch zusammen vorkommen kann mit einem chronischen Fatigue-Syndrom oder auch einem Fibromyalgie-Syndrom oder auch einem Reizmagen oder auch Spannungskopfschmerzen, Depressionen, Angststörungen oder Essstörungen. So. Und so ganz verstanden haben wir natürlich nicht, wie das kommt, aber es gibt möglicherweise wirklich auch enge Zusammenhänge, dass das Immunsystem hier eine große Rolle spielt. Die genauen Ursachen sind auf jeden Fall noch nicht ganz klar. Es ist so, dass man schon rausgefunden hat, dass es bei den betroffenen Patientinnen und Patienten, und by the way, 50% der betroffenen Menschen mit Magen-Darm-Beschwerden haben ein Reizdarmsyndrom. Die Hälfte der Menschen mit Magen-Darm-Beschwerden haben dann auch, wenn man alles getestet hat, ein Reizdarmsyndrom. Das ist echt eine Menge. Und das Problem ist, dass wir eben noch nicht so gut helfen können. Es gibt Möglichkeiten, da gehe ich noch drauf ein, aber es ist noch nicht so zufriedenstellend in vielen Fällen. Aber wir waren gerade bei der Ursache. Und zwar hat man schon festgestellt, dass diese betroffenen Menschen mit Magen-Darm-Beschwerden in der Regel über eine verstärkte motorische Darmaktivität verfügen. Also da ist viel Aktivität im Darm unterwegs, da ist viel Bewegung drin. Und gleichzeitig haben sie eine sogenannte viszerale Hyperaktivität. Also das heißt, das enterale Nervensystem ist supersensibel und nimmt praktisch so Signale sehr viel schneller und sehr viel intensiver auf. Und jetzt haben wir natürlich das Problem, da ist ja schon viel Aktivität drin und die wird jetzt auch noch sehr viel sensitiver und sehr viel stärker wahrgenommen und führt natürlich dann eben auch über die Darm-Hirn-Achse zur Regulation im Gehirn und eine Wechselwirkung. Und das verändert letztendlich eben sowohl das Darmnervensystem als auch eben unser vegetatives und zentrales Nervensystem. Also wir haben offensichtlich da schon eine Disposition, also so eine Anlage bei den Menschen, dass die eher im Darm eher hypersensibel sind, sensitiv sind. Und wenn dann noch andere Faktoren hinzukommen, möglicherweise Infekte oder Autoimmunerkrankungen oder einfach auch Stress, Ärger, Hormonveränderungen, dann kann sich diese Reizdarmsymptomatik einfach im Prinzip richtig entwickeln und dann zu ganz, ganz großen Problemen führen, die natürlich den Alltag häufig sehr stark einschränken können. Man gliedert dann, wenn man eben die Diagnose Reizdarm vergibt, auch nochmal in Untergruppen. Man definiert das dann, dass es entweder eine Reizdarmsymptomatik oder ein Reizdarmsyndrom ist mit vorwiegend Verstopfung. Dann gibt es den Reizdarm mit vorwiegend Durchfall. Dann gibt es den Reizdarm mit Verstopfung und Durchfall im Wechsel. Und dann gibt es noch einen vierten Typ, nämlich der, der zu den anderen bisher genannten Typen eben nicht passt. Und natürlich sind wir uns noch nicht so ganz im Klaren, ob dann einfach auch diese verschiedenen Subtypen unterschiedliche Behandlungswege brauchen. Da sind wir eben dran. Was wir machen können, grundsätzlich erkläre ich gleich. Medizinisch, also therapeutisch im Sinne von Medikamente gibt es da im Prinzip keine. Das kann ich schon mal vorweg spoilern. Über die Beschwerden haben wir schon so ein bisschen gesprochen. Ich will sie nur noch mal zusammenfassen, dass wir sie alle beisammen haben. Und zwar haben wir eben häufig so Bauchschmerzen im gesamten Magen-Darm-Trakt. Wir können sie nicht einer bestimmten Stelle zuordnen. Das ist mal da, mal da, mal da. Gegebenenfalls kenne ich so ein Druck- und Völlegefühl häufig eher sogar nach den Mahlzeiten und dann auch massive Blähungen, dass viele Frauen einfach auch beschreiben, okay, morgens stehe ich auf, mein Bauch ist flach und abends habe ich hier so eine Kugel, als wäre ich im sechsten Monat schwanger. Und das sind letztendlich Gase im Darm und eben nicht irgendwie ein dicker Bauch. Das klappt ja auch nicht von morgens auf den Abend, dass da irgendwie dann plötzlich irgendwie so viel Fett sich angesammelt hat, dass man dann eben sich vorkommt, als wäre man im sechsten Monat schwanger, weil das eben dann eher Blähungen sind. Dann hatten wir schon gesagt, da kann sowohl Verstopfung als auch Durchfall vorkommen oder beides im Wechsel. Das kann sein, dass die Durchfälle also auch sehr häufig kommen, dass man wirklich 30 mal, 15 mal am Tag auf Toilette muss und immer auch nur so ein bisschen was kommt, das dünnflüssig ist, vielleicht auch mit so ein bisschen Schleim. Und das hat letztendlich aber keine Ursache, dass es eine chronisch entzündliche Darmerkrankung ist, wie zum Beispiel der Morbus Crohn, der ja auch dazu führen kann, dass man sehr häufig auf Toilette muss. Aber da ist die Ursache einfach eine andere. Es kann eben auch sein, dass man Stuhldrang hat, aber gar nichts kommt oder man auch immer das Gefühl hat, dass immer noch was drin geblieben ist, also dass es nicht vollständig entleert wurde, dass es einem tatsächlich besser geht, wenn eine Darmentleerung stattgefunden hat, dass man auch mal so eine Erleichterung verspürt oder dass das manchmal auch durch die Obstipation eher so schafskotartig in so kleinen Kügelchen praktisch dann entleert wird. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, was kann man dagegen tun? Ich finde, das ist immer die essentielle Frage. Okay, ich weiß, was ich habe, was kann ich dagegen tun? Ich hatte schon gerade so ein bisschen gespoilert, also richtige Medikamente gibt's nicht. Es gibt für die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen Medikamente, es gibt eben, sollte es eine maligne Erkrankung sein, Medikamente. Bei einer Infektion kann man gegebenenfalls ein Antibiotikum geben oder manchmal ist es einfach so, dass man abwartet, bis es der Erreger praktisch draußen ist. Beim Reizdarm haben wir nicht viel beziehungsweise keine Medikamente an der Hand. Es gibt nichts. Was wir aber trotzdem machen können ist, und das ist ganz essentiell wichtig, ein Ernährungsprotokoll. Denn häufig ist es so, dass durch die Reizdarmsymptomatik es dazu kommt, dass eben verschiedenste Nahrungsmittel plötzlich nicht mehr verträglich sind und dann eben zu diesen massiven Gasbildungen und Veränderungen des Stuhlgangs führen. Das heißt, ich muss mir einmal darüber klar werden, was habe ich gegessen, was macht das da mit meinem Bauch, damit ich gegebenenfalls schon auf die Spur komme. Weil wir essen natürlich eher so unbewusst Dinge auch manchmal, die wir gar nicht so präsent haben und manchmal uns auch gar nicht klar ist, was ist denn möglicherweise in dem ein oder anderen Nahrungsmittel drin. Und ich muss mich einfach auf Spurensuche begeben. Und das klappt am besten mit einem wirklich, ja, sehr aufwendigen Ernährungsprotokoll. Und man weiß inzwischen auch durch Studien und Forschungsergebnisse, dass man schon bestimmte Nahrungsbestandteile vermeiden sollte. Und das ist zum Beispiel das Thema FODMAP. FODMAP. Das hast du bestimmt schon mal gehört im Zusammenhang mit vielleicht Darmproblematik oder genau eben im Zusammenhang mit Reizdarmsymptomatik. Die Abkürzung FODMAP ist die lange Version, also die lange Version davon lautet fermentierte Oligosaccharide, Disaccharide, Monosaccharide und Polyole. Das sind bestimmte Zuckerarten, die eigentlich im Dünndarm abgebaut werden. Und da ist es auch völlig in Ordnung, aber da können die nicht abgebaut werden. Da werden die nicht vollständig abgebaut und dann gelangen die fälschlicherweise in den Dickdarm. Da sitzen viel mehr Bakterien als im Dünndarm. Und die Bakterien, die im Dickdarm sitzen, die verstoffwechseln die ganz falsch. Und deshalb machen die eben dann ein großes Problem, weil sich das Milieu praktisch im Dickdarm durch diese FODMAPs verändert. Sie bilden Gase, andere Bakterienstämme werden reduziert und bestimmte eben aktiviert und es verändert sich im Prinzip dieses gesamte Darmmikrobiom. Und immer wieder ist es so, dass man schon festgestellt hat, dass eben eine FODMAP-arme Diät, die nicht einfach durchzuführen ist, das will ich hier gar nicht einfach so hinstellen und sagen, hey komm, wir machen nur ein bisschen FODMAP-freie Diät und dann ist alles gut. Das ist nicht immer so einfach. Aber es lohnt sich, das mal in Erwägung zu ziehen. Ganz besonders, wenn ich eben komplett lebensbeeinträchtigend nur noch mit Bauchschmerzen zu Hause liege oder einfach im Prinzip am normalen Leben so mit meinen Beschwerden nicht mehr teilnehmen kann. Jetzt ist natürlich die Frage, wo sind FODMAPs drin? Das ist eine Menge und es gibt tatsächlich auch dafür inzwischen eine App, die kommt aus den skandinavischen Ländern. Ich kann nicht mehr genau sagen, woher sie kommt, aber die haben sich schon über viele Jahre jetzt mit dem Thema Reizdarm beschäftigt und eben diese App entwickelt, die sehr detailliert ausgibt, in welchen Nahrungsmitteln diese FODMAPs enthalten sind. Und das ist schon eine ganz schön lange Liste. Nur so ein kleiner Auszug. Also wir haben FODMAPs zum Beispiel in Milchzucker, Fructose, Raffinose, Sorbitol, Stachinose, Süßstoffe sind eine wahre Quelle für FODMAPs. Und zum Beispiel, das hat mich auch sehr überrascht, das wusste ich gar nicht, aber Frauen, die zum Beispiel auch Krafttraining machen und eben auch zum Beispiel dann viele Eiweißshakes zu sich nehmen, um den Muskelaufbau zu verstärken, da befinden sich tatsächlich viele Süßstoffe drin. Und das kann eben zum Beispiel sein, dass alleine eben diese Art der Ernährung, die dann eben eigentlich dazu gemeint ist, eben Muskelwachstum anzuregen über die Eiweißshakes, dann eben nicht verträglich ist. Also nur als Beispiel. Es gibt noch eine Menge an anderen Nahrungsmitteln und eine FODMAP-reduzierte oder Auslastdiät ist tatsächlich eben schon dann etwas, wo man sich damit erstmal beschäftigen muss, bevor man dann das letztendlich auch durchführt, damit man auch nicht völlig überwältigt ist und dasteht und sagt, dann kann ich ja nichts mehr essen. Es gibt natürlich auch Nahrungsmittel, die eben FODMAP-arm sind, wo ich dann eben meinen Fokus drauf legen muss. Aber dazu muss ich mich natürlich einfach mal ein bisschen damit beschäftigen, wo sind viele FODMAPs drin und wo sind wenig FODMAPs drin. Denn man sagt schon, dass die Dauer einer solchen FODMAP-armen Diät mindestens 4 Wochen, besser 8 Wochen betragen soll. Das macht man also, würde ich tatsächlich auch empfehlen, am besten auch mit einer Ernährungsberaterin, einem Ernährungsmediziner oder einer Ernährungsmedizinerin, einfach um auch zu besprechen, was kann ich essen, haben Sie Rezeptvorschläge etc. By the way, da kann ich übrigens auch eine ganz, ganz tolle Folge von den Ernährungsdocs empfehlen. Die haben ja jetzt seit kurzem auch einen Podcast. Muss man einfach nur, ich glaube, Ernährungsdocs und Podcast oder so mal im Internet suchen und dann findet man da oft auch einfach in diesem Podcast Zusammenfassungen von den Folgen, die ausgestrahlt wurden im Fernsehen. Es gibt natürlich dann auch, da verlinke ich gerne auch zu in den Shownotes, zusammen mit den Apps, mit der App, die ich verlinke etc. Zum Beispiel auch tolle Ernährungstipps, Rezeptideen für eine FODMAP-arme Ernährung findest du alles unter www.alexbroll.com/187 für die 187. Folge. Also die FODMAP-arme Diät kann für viele eine deutliche Erleichterung bringen. So, nach den 8 Wochen geht es dann auch darum, Nahrungsmittel, FODMAP, reichere Nahrungsmittel wieder einzuschleichen. Und da muss man tatsächlich auch sagen, das muss man auch sehr strukturiert angehen. Da kann man nicht also dann praktisch von jetzt auf gleich wieder mit allem anfangen, das zu essen, sondern das macht man so Stück für Stück. Ein FODMAP nach dem anderen und dann auch nicht gleich die gewohnte Menge, sondern so ein bisschen, dann ein bisschen mehr und wieder ein bisschen mehr, um zu gucken, wie reagiert mein Bauch drauf. Und es kann tatsächlich sein, dass viele Nahrungsmittel auch wieder gehen und manche tatsächlich wieder Beschwerden machen. Und das ist letztendlich das, was wir wollen. Wir wollen rauskriegen, welche Nahrungsmittel machen Beschwerden und wie kann ich dann möglicherweise die weglassen. Ist es schlimm, wenn ich sie weglasse? Und wenn es ganz doll schlimm ist, wie kann ich dann daraus vielleicht etwas machen, was für mich durchführbar ist, ohne dass ich mich total eingeengt fühle und eben nichts mehr essen kann. Ballaststoffe sind nächstes großes Thema neben dieser FODMAP-armen Ernährung. Die können und werden generell gerne empfohlen. Das Problem ist bloß, dass die oft auch im Dickdarm erstmal Beschwerden machen und man eben keinen Benefit davon erlebt. Dass man eher wieder Durchfall hat, Verstopfung, Blähungen, dass die also nicht so gut vertragen werden. Deswegen ist da mein großer Tipp, ganz langsam, also wirklich mit so einer Prise anfangen und dann gegebenenfalls wirklich nur im Wochen- oder 2-Wochen-Takt das erhöhen. Dass man langsam den Darm an die Ballaststoffe gewöhnt und Ballaststoff ist nicht gleich Ballaststoff. Es gibt halt unterschiedliche Ballaststoffarten, Inulin, resistente Stärke, Akazienfasern und so weiter, dass man sich da auch ein bisschen durchprobiert. Dass man also nicht dann sagt, okay, Ballaststoffe generell habe ich probiert, ich habe nämlich meinetwegen Inulin probiert, das war doof, lasse ich weg. Sondern dass ich dann mir erstens Zeit lasse, zweitens auch verschiedenste Ballaststoffarten ausprobiere und dann mir einfach die Zeit nehme, das langsam einzuführen und vielleicht auch nicht das mache während der FODMAP-armen Diät, sondern dann, wenn ich langsam den Darm erstmal sich habe erholen lassen und dann gegebenenfalls erst mit den Ballaststoffen anfange. Probiotika werden auch immer wieder genannt und empfohlen. Da kann man genauso wie für die Präbiotika, also die Ballaststoffe, auch sagen, das Allerwichtigste ist auch hier das langsame Einschleichen. Also wieder mit der Prise anfangen. Gegebenenfalls erst nach 2 Wochen ein bisschen mehr und dann wieder nach 2 Wochen ein bisschen mehr. Das zieht sich natürlich hin, aber es lohnt sich, das erst langsam zu steigern. Deswegen empfehle ich gerne, tatsächlich auch im Coaching, immer gerne das Pulver, das man auch anrühren muss im Wasser, das dann auch ausreichend lange stehen lassen, damit die gefriergetrockneten Bakterienstämme auch aktiviert werden. So, mein Tipp ist immer so 15 Minuten schon stehen lassen, auch wenn oft in der Packungsbeilage steht, 1 Minute reicht. Je länger sie stehen, desto eher werden sie aktiviert und desto mehr fermentieren die dann schon das Histamin weg, die manchmal Probiotika durchaus auch enthalten können. Manche haben das auch gar nicht, dann ist das kein Problem. Aber das lange stehen lassen, Viertelstunde oder so, hat tatsächlich keiner meiner Patientinnen irgendwie geschadet, sondern war eher sogar besser verträglich dann. Und dann ist es oft so, dass auch eine längerfristige Einnahme sehr zu empfehlen ist. Also eine Packung und dann ist man damit durch, das wird es wahrscheinlich nicht sein. Also ich habe viele Patientinnen, die das mehrere Monate einnehmen, konsequent dabei sind und auch sagen, selbst nach 9 Monaten haben sie so gegebenenfalls noch nicht den gewünschten Effekt und das auch manchmal tatsächlich über 1 Jahr oder länger tatsächlich dann auch einnehmen. Das muss man natürlich auch alles mit dem Geldbeutel vereinbaren können, keine Frage. Man kann natürlich auch mal da zwischendrin mal eine Pause machen. Oft ist es aber dann so, dass gegebenenfalls auch die Beschwerden wieder schlechter werden. Das muss man eben ganz individuell gegebenenfalls mit der behandelnden Therapeutin, dem Therapeuten besprechen. Das ist eben etwas, was, glaube ich, gerade in der Zusammenarbeit mit jemandem, der sich damit auskennt, sehr gut einfach dann auch in Angriff genommen werden kann. Genannt habe ich ja die Folge mit den Ernährungsdocs, die sich einfach über die Ernährung ja auch einem gesunden Körper annähern, finde ich großartig. Die haben immer wieder tolle Inputs, Ich habe vor kurzem tatsächlich auch, hat gar nichts damit zu tun, will ich aber trotzdem hier nicht vergessen mal zu erwähnen, den Podcast zu Haferkur gehört, kann ich auch sehr empfehlen. Eine sehr alte Methode aus dem Anfang des letzten Jahrhunderts zur Regulation von Diabetes Typ 2. Kann ich sehr empfehlen, verlinke ich tatsächlich auch gerne mal im Podcast diese Folge, wer eben sich interessiert für die Möglichkeit, Insulinresistenz zu vermindern oder auch Diabetes mellitus besser zu regulieren, den HbA1c, also diesen Langzeitblutzuckerwert zu regulieren, der sollte da unbedingt mal reinhören. Und an dieser Stelle wünsche ich dir erstmal eine super duper schöne Woche. Wir hören uns dann eben zur nächsten Folge. Da spreche ich mit dir über die Divertikulose und Divertikulitis. Ich lade dich natürlich gerne ein ins 15 Minuten Kennenlerngespräch, wenn du Interesse am Hormoncoaching hast. Keine Therapie, keine Beratung, also wirklich nur, wenn du Interesse hast am Hormoncoaching, dann ist das sinnvoll. Also ich gebe keine kostenfreien Tipps in diesen 15 Minuten Kennenlerngesprächen, sondern das dient alleine dazu, dass du die Möglichkeit hast, mich persönlich kennenzulernen und ich mir vor allem auch ein Bild machen kann, was denn dein Problem ist und ob ich überhaupt die richtige Ansprechpartnerin bin. Das also einmal vorneweg. Wenn du daran Interesse hast, geh einfach auf www.alexboll.com/sprechstunde. Da gibt's ein Formular, das füllst du aus, dass du einmal kurz beschreibst, was das Problem ist. Dann kann ich mir da schon mal ein paar Gedanken vorneweg machen. Das kriege ich dann per Post, also per E-Mail. Und ich schreibe dir dann, weil du ja deine E-Mail-Adresse hinterlassen hast, eine E-Mail zurück mit Terminangeboten. Und dann treffen wir uns vorzugsweise oft per Zoom, dann können wir uns nämlich auch so ins Gesicht gucken, wenn du das möchtest. Oder du kannst natürlich auch zu mir in die Praxis nach Schachtaudorf kommen. Und dann erzähle ich dir einfach auch, was Hormoncoaching ist, wie ich das aufstelle mit dir zusammen und vor allem auch, wie meine Konditionen sind. Vergiss nicht, die heutige Folge hat wieder ein paar Shownotes, ein paar Links, die ich dir damit reingelegt habe unter www.alexbroll.com/187 findest du die. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, beziehungsweise übernächste Woche zum Thema Divertikulose und Divertikulitis. Ich freue mich und bis dahin alles Gute, mach's gut und ciao, ciao.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst, geh einfach auf www.alexbroll.com. Bis zum nächsten Mal.